Liebe Geschwister, ich darf mich dem Zeugnis unseres teuren Bruders von heute Nachmittag anschließen. Und zwar, wir haben gehört, wer nicht isst mein Fleisch, wer nicht trinkt mein Blut, hat kein Teil an mir. Wer das tut, beides, wer mich ist und so weiter, hat Leben in sich selbst. Theologische Antwort, Schlachthaustheorie. Die 12 Jünger haben sich geärgert. Der Bruder Muhl hat sich mal geärgert. Und wie ich lese, dass Jesus seinen Zwölfen sagt, ja, ärgert euch dieses, dann hatte ich den Eindruck, ja, dann ist der Bruder Muhl weitgehend entschuldigt, wenn die 12 sich geärgert haben. Aber dann hat sich Bruder Muhl kräftig geschämt. Keine schlechte Voraussetzung zur Demütigung vor dem Herrn. Und gerade dann schenkt Gott durch Jesus Christus in seinem Geist eine Antwort, auf die man schon lange gewartet hat. Jeweils gerade in den Momenten tiefster Demütigung und Beschämung. Fleisch, Blut, jetzt kommt noch etwas bei Menschen, der Odem, also der Schnauf, der Odem. Und jetzt dürfen wir vorerst rein überblicksweise beachten, wie andere bekannte Dreiklänge im Worte Gottes und in der Schöpfung Gottes alle miteinander den großen Gottesdreiklang der Herrlichkeit Gottes erschallen lassen. Jedes Stück der vielen Dreiheiten, das Ganze ergänzend. So haben wir heute Nachmittag schon gesehen, der Ausdruck Fleisch bedeutet geistlicherweise nichts Geringeres als die Gestalt Jesu Christi. Wer nicht isst mein Fleisch, die Summe der Fleischorgane ergibt die Gestalt des Leibes. Christus, erstes Stück seiner Selbsterniedrigung, hielt die wunderbare Tatsache nicht wie einen Raub fest, nämlich in der Gleichgestalt Gottes des Vaters da sein zu können. Das Erste, wovon er sich entkleiden ließ, die Gleichgestalt Gottes, gab er preis. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, in der Gleichgestalt Gottes erfunden zu werden, sondern ließ diese Gottgestalt von sich wegnehmen, sich entkleiden, entblößen, wenn wir wollen. Sein Blut wiederholt das Alte Testament bei den buchstäblichen Tieropfern. Sein Blut, das ist als seine Seele zu rechnen. Und jetzt? Da wir wissen, dass die Summe aller Tieropfer nach dem Gesetz ist in dem einen und ein für allemal vergossenen Blute des Christus oder der Person des Heiligen Gottes, dem Opferlamm, zusammengefasst alles. Um das Geschehen von Golgatha geistlicherweise verstehen zu können, sind die verschiedenen buchstäblichen Tieropfer nach dem Gesetz vom Sinai, die von Gott gegebenen Modelle, Anschauungsobjekte für uns, die wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, sonst hätte Gott nicht einmal überhaupt nicht genehmigt. Die gleichen vorerst tötenden Buchstaben verwandeln sich dann, wenn wir, die wir den Geist bekommen haben, der alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit erforscht, wenn wir das Gesetz lesen und jetzt die Opferordnungen lesen, dann verwandelt sich jeder tötende Buchstabe in Geist und Leben, in ein Gottesverständnis. Er hat gebetet, dass wir doch auch heute Abend zur Erkenntnis seiner selbst erweitert werden könnten. Sein Blut, das ist seine Seele, heißt aber ja nicht, dass jetzt das Blut des Menschen die Seele sei. So wenig wie ein Fleischorgan oder das Fleisch selbst die Gestalt ist. Ein Klumpen Fleisch ist keine Gestalt. Und so ist das Blut in seiner gottgegebenen Substanz dem Atomteilen, den Elementen, in den Molekülen, wunderbar mathematisch aufgebaut. So ist auch die Seele aufgebaut, aber immer dann biblisch orientierend gebunden können wir da, ich sage immer wieder, gestattet die Zwischenschaltung, wenn unsere Mediziner, unsere Ärzte wüssten, gar unsere jetzt Seele, Psychologen wüssten, was sie in der verachteten Bibel für eine unendliche Fundgrube für ihr Amt haben könnten. Aber dass sie sowieso gescheiter sind als das alles, ist leider für sie da wenig Hoffnung. Aber für uns, ganz dumme, wie wir gehört haben, wir glauben nicht nur jedem Wort im Alten und Neuen Testament, was den hebräischen und den griechischen neutestamentlichen Grundtext bedeutet, sondern jedem Buchstaben. Und ich ginge bei dem Fragesteller, gäbe ich noch eine weitere dumme Antwort. Und ich glaube sogar noch jedem Pünktchen und Tüttelchen, das daneben sitzt. Ist Jesus gleicher Meinung? Blut weiter. Fleisch. Gestalt, Blut, Seele, Odem, Geist. Er hauchte sie an, er blies sie an und nehmet ihn, Heiligen Geist. Odem, Geist. Und so ist, wie zwischen Fleisch und Geist die Seele ruht, eingeordnet ist, so ist nun das Blut, das unbedingt nötige, lebendige Zwischenstück zwischen Fleischleib, Gestalt und Odem. Oder Odem zuerst und den Fleisch- oder Leibesorganen. Ich atme ein, wir sagen dem Sauerstoff, Odem. Ich atme Odem. Was geschieht? Jetzt kommt der Sauerstoff, den ich einatme, vorerst in die Lunge. Zwischen Lunge und Herz besteht der sogenannte kleine Blutkreislauf. Jetzt übergibt die Lunge den eingeatmeten Sauerstoff, den Odem. Im kleinen Blutkreislauf leitet der Sauerstoff weiter ins Herz. Und was geschieht jetzt? Und das Herz pumpt nun im Blut drin den Sauerstoff an alle Pünktlein im ganzen Fleischkörper. Um dann dort überall ein wenig Sauerstoff abzugeben, dass jetzt Bewegung und Leben dem Leibe nach funktionieren können. Also, so wie nun das Blut der Verbindungsoffizier, das Zwischenglied zwischen Odem und Fleischesleib ist, so ist nun die Seele das Zwischenstück zwischen Gestalt, Gottgestalt und dem Geiste Gottes. Ganz wunderbar. Und zwar stimmt das genau, was ein Mensch, nehmen wir einen Mediziner, einen Psychoanalytiker, der kennt weitgehend Ordnungen des Körpers, des Leibes. Er meint, die Seele ziemlich schon beherrschen zu können, den Begriff Seele. Leider haben vielleicht 98% dieser Herren keine Ahnung vom Geiste Gottes. Und plagen ihre Patienten auf einem Karussell. Wisst ihr, was das ist? Wir sagen in der Schweiz eine Reitschule auf dem Jahrmarkt, ne? Um ihre eigene Achse herum. Ne? Und dann ist den Patienten nachher noch schwindeliger als vorher. So ist es ohne Zweifel, ohne den Geist. Wir haben ja gelernt, der Fleisch und Blut, Essen und Trinken, Gräuel. Aber jetzt, der Geist macht Fleisch und Blut jetzt so wunderbar lebendig, nicht? Dass jetzt der Geist selbst abhängig ist von dem Fleisch und dem Blut. Welches der Geist nun lebendig gemacht hat. Fleisch, Blut, Odem. Drei Stücke. Funktionen des irdischen Menschen. Fleisch, das gottgewählte Anstoßelement, damit die Herren der Anstoß berechtigterweise Anstoß nehmen können, wie die frommen Jünger. Dann sind die Ungläubigen ja wieder vollständig entschuldigt, wenn sogar die 12 Jünger den Anstoß genommen haben. Blut, die Seele, Odem, den Geist darstellen. Dann geht das weiter. In dem Zusammenhang geht es ja, seid nicht besorgt um die irdische Speise. Und sagt dann, nicht mal Mose hat euren Vätern das wahrhaftige Brot gegeben. Das war wohl Speise, die Gott den Engeln, den Geistwesen im Weltall zugeteilt hat. Das Manna, Brot der Starken aß der Mensch, Himmelsgetreide aßen die Väter. Manna, wunderbar. Und in dieser Speise konnten sie, in der Kraft dieser Speise, konnten sie dann das Volk 40 Jahre überhaupt in der Wüste aushalten. Kennen wir noch einen Propheten sogar, der in der Kraft dieser Engelspeise 40 Tage und 40 Nächte dann bis an den Sinai wandern konnte. Auch Engelspeise, das war auch Manna, aber ein ganzer Brocken. Seid nicht um diese Speise besorgt. Brot, Wein und, was fehlt noch? Öl. Das ist auch drei Stücke. Von Brot und Wein ist klar. Mein Fleisch, das wahrhaftige Brot, Wein, mein Blut. Stimmt das? Kelch der Segnung, den wir segnen, ist der Wein. Ja? Aber bitte kein alkoholfreier. Bitte kein alkoholfreier. Entschuldigt. Das ist ein Sirup. Also nicht schon recht. Ja, für die Schwachen. Nicht? Aber bitte. Unser Gottes Wort ist Geist und Kraft und Leben. Also, Brot und Wein und Öl, so geht. Fleisch, die Gestalt, und die Gestalt ist Brot Gottes. Das wahrhaftige Brot Gottes, das vom Himmel kam, ist die Gestalt Gottes. Die Gestalt, das wahrhaftige Brot, wer die ist, dargestellt durch Fleisch. Dann das Blut, Modell für die Seele. Und das ist wieder dargestellt in den Speisesorten, wie Gestalt als Brot ist der Wein für die Seele dargestellt und das Öl für den Geist. Stimmen die Dinge? Was steht denn der goldene Leuchter da, wo das Öl zum Licht eingegossen wird? Steht ja den Heiligen Geist in seiner wunderbaren, siebenfältigen Funktion da. Als wirkliche, buchstäbliche Speise hier auf der Erde, Brot, Wein, Öl. Psalm 104, haben wir die drei Stücke gerade nebeneinander, um Brot hervorzubringen aus der Erde, um das Herz des Menschen zu stärken, und Wein, um das Herz des Menschen zu erfreuen, und Öl, um das Angesicht des Menschen glänzend leuchten zu machen von Öl vom Geist. Wie heißen die drei Zeugen? Wie heißen die drei Zeugen? Wenn wir die Zahl 3 wieder haben müssen, nicht? Willi? Drei sind es, die da Zeugnis geben. Erstens, der Geist, das Erste, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis dieser drei ist einstimmig. So wie Fleisch und Blut und Odem einen ganzen Menschen geben und wie die drei Stücke immer das Ganze erst ergeben, Brot und Wein und Öl, so Wasser, Blut und Geist. Drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Wieder eine Reihenfolge für sich. Was dürfen wir hier verstehen? Gott ist Geist. Jesus Christus, der Herr, der Geist. Erstens. Zweitens, das Wasser. Aus was hat denn Gott die ganze Schöpfung geschaffen? Aus Wasser und durch Wasser schuf Gott eine erste Schöpfung und ließ sie dann in einer universalen Wasserkatastrophe untergehen. Aus Wasser und durch Wasser geschaffen und im Wasser untergehen lassen. Wie heißt dann der erste Baustein unseres Gottes in seiner Schöpfung? Das erste Element, das erste Atom. Wasserstoff. Wasserstoff. Und dann brauchen wir kein saures Gesicht zu machen, aber Sauerstoff ist dann nötig, um was fließen zu lassen. Um Wasser fließen zu lassen. Und zwar in mathematischer Minimal-Erstklässlerordnung 1 zu 2. Also auf 2 können alle Erstklässler schon zählen. Aber unsere Herren, hohen Wissenschaftler, nicht? Die merken nicht, dass hier von dem primitivsten einmal eins der Erstklässler bis zu den höchsten unendlichen Differentialrechnungen da drin alles vorliegt, in mathematischer Präzision. Hebräisch, Griechisch und zum Teil dann noch Römisch. Die drei Sprachen ließ Gott am Kreuze mit annageln. Jesus Christus, der Judenkönig, geschrieben in Hebraisti, Hellenisti, Romaisti. Heißt Hebräisch, Griechisch, Römisch, also Lateinisch dann, nicht? Später gesagt. Das sind die Sprachen der Wissenschaft. Die sind auch schon ans Kreuz angenagelt. Jetzt habt ihr euch erwiesen als echte Söhne Isaaks, des Lachens, nicht wahr? Der da oben, der lacht schon vor Grundlegung der Welt. Über unsere Weisheit. Der Geist, das Wasser und das Blut. Drei Zeugen. Jetzt haben wir Gott, Geist. Der Zeuge. Und das Wasser, eine ganze Schöpfung. Zweiter Punkt. Und das Blut, die Seele. Die Seele. Sonntagsschule. Jakob und Esau. Keine Angst, ihr Lieben. Ich bleibe da nicht drei Viertelstunden hängen. Sehr einfach. Der Moment ist gekommen. Esau ging auf die Jagd, um dem sterbenden Vater ein bisschen Stück zu jagen und einen guten Braten zu machen, wie es der Vater gern hat. Eben kommt er zurück, hungrig, weil einfach kein Opfertier ihm über den Weg lief. Hungrig, trifft den Jakob, seinen Bruder. Der hat eben eine Speise bereitet. Und jetzt sage ich gerade, was da im Hebräischen steht. Was nun Esau oder Edom dem Jakob sagt. Jakob, lass mich verschlingen den Adam da, den Adam da. So heißt genau die drei Buchstaben, Wie hieß denn der erste Mensch? Adam, drei hebräische Buchstaben. Und genau die drei hebräischen Buchstaben nennt der Esau zweimal nacheinander. Lass mich verschlingen den Adam da, ist also ein erster. Und dann lass mich auch noch verschlingen den Adam da, ein zweiter. Gibt es den ersten Adam? Gibt es auch einen zweiten, der schon der gleichzeitig der letzte ist? Wisst ihr, von der Sonntagsschule her ist Esau der flotte Jägersmann, der prächtige Kerl, und Jakob ist der schlimme, überlistende Fuchs, oder der Fersenhalter. So. Richtig ist, dass die Schrift durchgehend Esau Edom als Modell für Satan darstellt und Jakob als Knecht Gottes, Jesus, darstellt. Oh, oh, oh. Warum ich jetzt lächle? Weil unser teurer Bruder Adolf nicht nur einmal gesagt hat, aber wenn er mich jetzt hört, sagt er, Arthur, sag's nur. Quiert mal ganz frech. Hat denn Jakob, weil es heißt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Adolf Heller gesagt, ihr seht also, unser Gott ist auch der Gott der Gauner. Also Jakob als Gauner, Betrüger, Hinüberlister. Ja. Nein, nein, Adolf. So. Lass mich verschlingen den Adam da, den Adam da. Hat vielleicht Satan einmal zu wem gesagt? Wer ist dargestellt durch Jakob? Jesus Christus. Jesus, bitte, stimmt's jetzt? Ich bin der Gott Abrahams, das heißt Vater der Höhe. Stimmt das? Jawohl. Der Gott Isaaks, Lachen der Verheißung. Stimmt das auch? Jawohl. Aber es ist einfach Jakob der Verse. Was ist denn die Verse? Das unterste, hinterste, letzte Glied am menschlichen Körper. Ne? Die sich ständig, um die ganze Last des Menschen tragen zu können, in den Dreck und den Staub der Erde drücken, dass das alles andere funktionieren kann. Das ist die Erniedrigungsordnung Gottes. Vater der Höhe der vielen, erniedrigt sich aber im Lachen der Verheißung, im Sohne, und wird zum verachtetsten, hintersten, untersten Glied einer gefallenen Menschheit. Stimmt das? In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommen. Stimmt's jetzt, Gott Jakobs? Aha. Jawohl. Das heißt, jetzt haben wir ein Geheimnis aus dem Gesetz. Vor uns, passend für Karfreitagabend, wenn wir schon wollen. Nach was hat Esau begehrt? Nach einem ersten Adam und einem zweiten Adam. Und Edom, Esau heißt er, der Haarige, und Edom als Mensch auf seine Weise. Kurz, Satan wissend, mit wem er es in der Person Jesu Christi zu tun hat, wissend, ein erster Mensch, dass der ihm in die Quere kommen könnte, wissend, dass ein zweiter noch kommt, die müssen beide in meine Gewalt kommen. War das die Meinung Satan? Allzu deutlich in der Schrift. Aber er weiß, ich bin abhängig von der Genehmigung des wirklichen Jakob. Warum heißt es denn dort ganz vom Du, Schlange, wirst den Weibessamen, der alles retten wird, in die Verse, in den Jakob stecken. Das heißt, Satan konnte den Heiligen Gottes nur wandtödlich treffen. In seiner tiefsten Erniedrigung, in der Gleichgestalt des Fleisches seines des Leibes. Der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Als Verse. So. Wie ist die Antwort des Jakob? Entschuldigt, wenn ich freimütig spreche. Wer hat denn im Mutterleib schon von den beiden, Jakob und Esau, den kleineren, den an der Vorderseite liegenden Zwillingsbruder, gewaltsam nach hinten gedrückt und sich nach vorn gearbeitet, im Mutterleib? Wer wen? Ja, der Esau, den Jakob. Von Gott aus hätte der Jakob zuerst geboren werden sollen. Und dieser Krach im Mutterleib war so groß, dass die Mutter, die endlich sich freuen konnte, auch mal Kinder zu bekommen, ne, sagte, ja, wenn es so ist, dann wäre ich lieber nicht schwanger geworden. Ja. Und warum hält denn das Jakoblein die Verse des Esau, der eben gerade vor ihm rausgewitscht ist, warum hält er die Verse? Ich sage, bitte, wenn ich jetzt plötzlich da raussausen würde und er hinter mir her und würde mich am Rockzipfel noch halten, ne? Was hättet ihr für einen Eindruck? Der Bruder Mul will sich da vorn machen mit etwas, das ein Wille gehört. Ne? Stimmt? Ne? Genau das ist die Situation. Ne? Jetzt hat sich natürlich der Jakob erinnert an die Situation damals. Er sagt, jetzt kann ich die Sache wieder in Ordnung bringen, bitte. Sagt Jakob auf diese Bitte, lass mich verschlingen, den Adam da. Sagt Jakob, verkaufe mir vorher dein Erstgeburtsrecht. Bevor du verschlingst, bitte. Esau, was soll mir die Erstgeburt? Ich gehe sowieso dahin, komme um und fertig. Nützt mir alles nichts. Erstgeburt. Was lesen wir im Hebräerbrief? Esau, ein Verächter der Erstgeburt. Ist der Herr Jesus auch ein Verächter der Erstgeburt? Oder ist er der Erstgeborene und der einzig Gezeugte? Stimmt es da mit Jakob? Verkaufe mir bitte vorher, bevor du verschlägst. Denn wenn die Schlange beißt, bevor sie beschworen ist, dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen. Da steht so etwas auch in der Bibel. Schlangenbeschwörerkunst. Ja, wer ist denn die Schlange? Etwa Satan. Wer allein kann den Satan mit einem Schwur festlegen? Nur der Größere, der Stärkere, Jesus Christus. Jetzt Achtung. Da nun der Jakob den Esau ziemlich gut kannte, stimmt das auf Christus und Satan auch. Ist Jakob mit der ersten Antwort noch nicht zufrieden? Gerade gekannt zu haben, aber ich will es da verschlingen. Da. Sagt Jakob noch, Esau, schwöre mir vorher, dass, wenn du die zwei verschlungen hast, nicht mehr du rechtmäßig Erstgeborener bist, sondern ich. Und er schwur ihm und aß und trank und stand auf und ging hinaus wie Judas vom Abendmahl. Genau. Aß und trank, stand auf und ging hinaus. So. Sind das Dinge? Sind das Sonntagsschulgeschichten oder Altweiberfabeln? Oder sind das Dinge einer Offenbarung göttlicher Herrlichkeiten, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines frommen Menschenherz gekommen sind? Wo sind wir da stehen geblieben? Drei sind die Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut, die Seele,
Jetzt sind wir wieder beim Faden. Meinetwegen, wenn wohl beim roten Karmesinfaden am Fenster der Rahab in Jericho, nicht? Also beim Faden, nämlich der dritte Zeuge, der Geist, das Wasser und das Blut, die Seele. Was hat denn der wirkliche Esau vom wirklichen Jakob verlangt? Wenn er die Seelen, die gesündigt haben, die in die Gewalt Satans, im Totenreich gekommen sind, freigeben soll, was hat er verlangt? Von Gott? Ich verlange, gibt nur eins. Wenn du mir, Gott, Vater, die Seele deines Sohnes in meine Gewalt gibst, aushändigst, mit dem Lösegeld bin ich zufrieden, indem ich dann alle anderen Seelen, die bereits längst in meiner Gewalt sind, im Totenreich freigebe. Er hat mit zwei Punkten gerechnet, mit dieser Forderung. Erstens hat er gedacht, das gibt mir der Vater nie, die Seele seines Sohnes in meine Gewalt. Und zweitens hat er gedacht, wenn er es doch machen sollte, und die Seele seines Sohnes ist in meiner Gewalt, dann habe ich ja den Vater auch in meiner Gewalt. Versteht ihr? Braucht nicht alles zu verstehen. Und was bekam er für eine Antwort von Gott? Einverstanden. Einverstanden. Und war der Sohn auch einverstanden? Hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in den Scheol, in die Gewalt Satans? Als Lösegeld. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern dass ich meine Seele gebe als Lösegeld für viele in den Evangelien. Und du hast heute Nachmittag richtig gelesen, mich selbst zu geben als Lösegeld in die Gewalt Satans für alle. Ja. Sonntagsschulgeschichte, Jakob und Esau. 30 ist der Zeugen, der Geist, Gott, die ganze Gottheit. Das Wasser, die ganze Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Mathematisches Zeugnis für alle, die da meckern, ob es einen Gott gibt oder nicht. Oder wie viele Milliarden, Millionen, Milliarden der Gott, wenn es schon einen geben sollte, gebraucht haben soll, um endlich so ein paar Affen fertig produziert zu haben. Und das, der Geist, das Wasser und das Blut. Merken wir. Du hast heute Nachmittag 70 Mal den Beweis gebracht, dass das Blut des Christus ein Gotteszeugnis ist. Wunderbar. Herrlich. Kommt der Kunstmaler, ich war mal einer, man hat mir gesagt, du kannst einen Beruf wählen, wie du willst, aus dir gibt es doch einen Kunstmaler. Drei Grundfarben, also gewöhnliche, nicht nach dem Licht, sondern da mit dem Pinsel, mit Material, heißen Blau, Rot, Gelb. Blau, Rot, Gelb. Das hat Gott wieder geordnet nach seinen geistlichen Ordnungen. Blau, Wasser, gleich Wasser. Rot, wie Blut, da brauchen wir gar nicht lang zu fragen. und Geld der Geist. Gold, Geld. Im Allerheiligsten alles Gold. 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 Wenn ich nun, nehmen wir das Einfachste, das Verständlichste, wenn ich nun blau mische, mit Gelb, was gibt das für eine Farbe? Grün, das sagt die Welt schon, ist die Farbe der Hoffnung. Viel mehr. Biblisch-göttlich ist die Mischung von Blau, Wasser und Geist, Gelb, Lebendigmachung, Auferweckung, Auferstehung, Lebendigmachung, das Grün. So dies geschieht am grünen Holz. Wer ist das? Christus, der Heilige Gottes. Was will am dürren werden? Grün. Ja, bitte. Blau, Wasser darstellen. Gelb, Geist darstellen. Kennt unser neutestamentlicher Text so eine Mischung? So ihr nicht vom Neuen gezeugt und geboren werden aus Wasser, Blau und Geist, Gelb, gibt Grün. Stimmt's? Dann mischen wir Wasser und Blut. Das ist Blau und Rot gibt Violett. Also Wasser und Blut. Ist da auch ein Wort vorhanden? Wer war das? Rittersmann oder Knapp?
Eine Vereinigung Wasser und Blut.
Ja. Der römische Kriegsknecht, wir sehen, ob er noch lebt. Speer in seine Seite, da trat Wasser und Blut herauf. Violett ist die Farbe der unheimlichen Tiefen der Gerichte Gottes. Violett. Unheimlich. Was bleibt noch übrig? Geist und Blut zu vermischen. Das ist also Rot und Gelb, gibt Orange, schöne Farbe, aber wo haben wir das in der Schrift? Hebräer 9. Du hast die Stelle gelesen. Rot ist Blut und durch den Geist verstehen wir. Ein für alle Mal, was da geschehen ist. Und noch ein oder zwei letzte Dinge. Ist der Wille Gottes eine Einheit? Antwort: Ja. Ist der Mensch auch eine Einheit? Aber besteht er aus? Ja. Drei Stücke. Immer die drei Stücke bilden erst die Einheit. Besteht der Wille Gottes auch aus drei, ich sage jetzt drei Ebenen? Aha, haben wir auch lernen dürfen. Wir sollen als Mündige fähig werden, geworden sein, unterscheiden zu können. Und Elberfelder Übersetzung sagt, dass ihr prüfen möget. Welches der gute, welches der wohlgefällige und welches der vollkommene Wille Gottes sei. Das griechische Wort heißt, dass ihr fähig seid zu unterscheiden, welche Dinge nur dem guten Willen Gottes entsprechen, welche zur Verfügung stehen. Die Dinge im Vorhof, an denen hat Gott nur, die hat er nur für gut gefunden, eben dass die Tiere geopfert werden, die Schlachtopfer, nach Fleisch und Blut und Feuer buchstäblich durchgeführt werden, hat Gott nur für gut gefunden.
während die Dinge im Heiligtum, wo nicht mehr gegessen und getrunken wird, sondern nur Brot und Wein angeschaut wird. Speise für die Seele. Hat Gott wohlgefallen. Und der goldene Leuchter und der Räucheraltar im Heiligtum. Glaube im Vorhof, da schaut man noch nicht, wie die Dinge sind im Heiligtum, im Allerheiligsten der Israeliten. Wir wandeln im Glauben. Heiligtum, Wohnraum der Seele in Hoffnung. So haben wir nun einen festen Anker unserer Seele, der hineinreift ins Innere des Vorhangs bis ins Herz Gottes, eine Hoffnung. Hoffnung im Heiligtum, Wohnraum der Seele, Anker der Seele, die Hoffnung. Heiligtum, also nach dem Wohlgefallen Gottes und erst im Allerheiligsten die Dinge des vollkommenen Willens Gottes. Da ist Gott der Geist, der die Liebe ist, die Liebe, die alles glaubt und alles hofft und der Geist, der alles lebendig macht. Der dreifache Wille Gottes. Und jetzt könnten wir beginnen, mal lesen, was steht da alles vom Vorhof, was steht da alles vom Heiligtum, was steht da alles vom Allerheiligsten. Letztes, die Gestalt hier ist dargestellt, ohne Zweifel durch die Hütte. Paulus schreibt ja, also die Stiftshütte, wie man so sagt, wenn diese Hütte abgebrochen wird, konnte die Hütte dort auch abgebrochen werden. Aber wieder aufgerichtet an einem anderen Ort. Hütte. Und dann eben Heiligtum und Allerheiligstes. Gehört das alles zusammen. Und jetzt schließe ich mit kurzen Worten. Was nun bei Jesus Christus geschah, ja, Gethsemane, Golgatha und dann Auferstehung. Nach Leib, Seele, Geist, Jesus. Ohne Zweifel wurde sein Menschenleib in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde ins Grab gelegt. Wunderbar. Jetzt im Tode Jesu wird offenbar, dass zwei Feiglinge, wunderbare Feiglinge in Israel, in Juda damals, dort nicht nur nicht versagt haben, sondern dort antraten, wo alle anderen zurückwichen. Das war die Jünger. Der eine heißt Josef von Arimathea, war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden im Geheimen nur. Da denken wir, der Feigling. Aber er war ein Jünger Jesu. So, und jetzt ist dieser Jesus gekreuzigt worden, verworfen worden. Was macht er jetzt? Kann er nicht anders als zu Pilatus gehen und bitten, darf ich nicht den Leichnam, sondern den Leib Jesu herunterholen und in das Grab legen, das ich eigentlich für mich selber bereitet habe. Wunderbarer Feigling. Zweite wunderbare Feigling heißt Nikodemus. Aus Furcht vor den Juden kam er nur in der Nacht zu Jesus. Und dem hat Jesus gesagt, du bist ein Lehrer in Israel, weißt das nicht, von neuem geboren werden. Nikodemus, solange du nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren bist, jetzt haben wir was, blau und gelb. Ne? Kannst das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt kommt dieser Feigling, nächtlicher Stunde zu Jesus sich schleichen und wieder davon schleichen. Ne? Kommt er zum Grab, was bringt er mit? 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Das achte und neunte Stück jener wunderbaren neuen Geistesfrucht darstellenden Pflanzen im Lied der Lieder. Die letzten zwei Stücke heißen Myrrhe und Aloe. Das heißt, Enthaltsamkeit und Myrrhe und Aloe, was war noch? Sanftmut. Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wie heißen die letzten Worte Jesu am Kreuz unter anderem? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat Jesus einmal gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Wird der Vater auch ihn jetzt erhört haben? Wer gehört alles zu den ihnen? Vater, vergib ihnen. Gehören da die römischen Kriegsknechte auch dazu? Gehören die Jünger auch dazu? Gehört die Rotte, die ihn gefangen genommen haben, auch dazu? Gehört der hohe Priester Hannas und wie sie heißen und der Pilatus und so weiter, gehören die auch dazu? Gehört der sogar der Judas vielleicht dazu? Oder hat der gewusst, was er gemacht hat? Weil das ist dein Sohn zu seiner Mutter Maria in Bezug auf Johannes. Johannes, das ist deine Mutter. So. Das heißt, Sanftmut. Zweitletzte Wirkungen. Enthaltsamkeit. Hätte er mehr als die römischen Legionen aufbieten können an heiligen Engeln, um sich retten zu lassen? Hätte er vom Kreuz niedersteigen können? Die letzte Enthaltsamkeit, das war für ihn der letzte Kampf. Der Allmächtige, der Sohn des Allmächtigen, auf alles zu verzichten, auf den letzten Kniff an Kraft. Ja. Er brach also Myrrhe und Aloe, und da gerade 100 Pfund, also das Maximum, was da möglich ist, um ihn noch seinen Leib. Da steht nämlich nirgends, denn heißt, sie nahmen den Leichnam runter, sie begruben seinen Leib. Nein, heißt immer nur sein Leib, bitte. Nie Leichnam, bitte. Immer nur sein Leib. So, wir sind am Ende der Dinge, nein. Also sein Leib ins Grab, jetzt ganz kurz. Seine Seele. Als Lösegeld ausgeschüttet in die Gewalt Satans. Und was geschah? War Satan eines Tages in den Judas gefahren, bevor er das Geschäft mit den Silberlingen machte. Jawohl. Aha. Die Seele als Lösegeld ausgeschüttet in die Gewalt des Todes. Als Judas merkte, was jetzt geschah mit seinem Herrn. Was geschah? Konnte er die Silberlinge noch behalten? Die wollte er so rasch wie möglich wieder loswerden. Nehmt sie zurück. Geht das uns an? Deine Sache? Ich darf hier nicht stehen bleiben, dann weiter. So wenig wie Judas, in den der Satan gefahren war, die Silberlinge behalten konnte, nach denen er begehrte, so wenig konnte jetzt Satan die heilige, siebenmal heilige Seele Jesu Christi in dieser Gotteskraft und ausströmenden Liebe ertragen. Er merkte, ich vergehe, ich werde aufgelöst. Halt, geh du sofort wieder raus, die Silberlinge weg. Herr Judas, was sagt Jesus? Ist die Rechtslage klar? Ist meine Seele in deine Gewalt ausgehändigt worden als Lösegeld? Ja. Hast du mir geschworen, dass ich dann von da ab rechtsgültig jeden Anspruch des Erstgeborenen haben. Ja. Ja, dann bitte mein Herr, dann bitte mein Herr. Ich gehe wohl raus, aber vorher gibst du mir alle Schlüssel des Todes und des Hades ab. Stimmt? Steht so geschrieben? Jawohl. Aha. Und noch etwas. Und da unten hat die Seele Jesu Christi die ganzen Wehen des Todes aufgelöst. Geburtswillen, die bringen Leben. Wehen des Todes machen den Tod immer noch schlimmer, immer noch töter, wenn wir wollen. Die hat er alle aufgelöst, die Wehen des Todes, aufgelöst. Und jetzt kommt er wieder hervor. So. Ist die Rechtssache klar? Jawohl. Also, und sein Geist, was bringt er? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was heißt das? Der Geist Jesu Christi. Da konnte weder Satan noch irgendjemand ein Geschöpf in Anspruch erheben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Was heißt Vater? Mein Leib ruht im Grab, meine Seele ist das Lösegeist da unten. Aber mein Geist ist frei. Der steht jetzt dir, Vater, mein Geist steht jetzt ganz dir allein zur Verfügung. Könnte das stimmen? Und was hat der Vater sofort gemacht? Nicht erst nach 3 Tagen. Mein Lieber, wunderbar. Du erscheinst jetzt vor mir als ein nackter Geist, ohne Seele und ohne Leib. Jetzt bist du mir gerade willkommen. Du hast deinen Geist in meine Hände befohlen. Bist du mir gerade willkommen. Jetzt sende ich dich als nackten Geist ins Gefängnis jener Geister, die in den Tagen Noahs so gesündigt haben. Wie die gesündigt haben, wissen wir nicht. Und predigst denen, die haben es bitter nötig, die sind dort schon jetzt Jahrtausende gefesselt in Eisen und Erz. Bringst denen das Evangelium, und was geschah? Und hat dieser Gefangenschaft das Evangelium verkündet und diese Gefangenschaft gefangen geführt in einem Triumphzug in die Herrlichkeit der Erlösung. Halleluja. Amen.